Ja, wir starten heute in die nächste Predigtserie mit Gott auf der Baustelle. Und passend zu unserem Umbau wollen wir uns, wie Insa ja schon gesagt hat, in den nächsten Wochen mit dem Buch Nehemia beschäftigen. Nehemia war ja auch sehr viel auf einer Baustelle, nämlich auf der Baustelle der Stadtmauer Jerusalems. Die wurde ja zerstört von den Babyloniern viele Jahre zuvor. Und sie war löchrig, war kaputt und er wollte sie ausbessern. Und gestern und vorgestern habe ich mit Niggi und mit Jochen unten ein paar Mauern kaputt gemacht. Und ich habe auch ein Video gemacht, wo Niggi eine Mauer durchgeschlagen hat und dann war da quasi gerade so ein Stein raus und er hat durchgeschaut. Und das sieht in einem Video heute natürlich ganz witzig aus. Aber wenn man sich vorstellt, dass eine Stadtmauer, wo ein Feind vielleicht durch diesen Schlitz durchguckt, löchrig und kaputt ist, ist es natürlich nicht mehr so witzig. Und deshalb musste die Mauer sehr dringend ausgebessert werden. Aber im Buch Nehemia geht es natürlich nicht nur um den Bau der Stadtmauer. Nicht nur die musste erneuert werden, sondern auch das Volk, ihre Herzen mussten erneuert werden. Und darum ging es auch in seinem Buch. Und darum wollen wir uns auch mit Nehemia beschäftigen. Denn zum einen bauen wir um, aber zum anderen wünschen wir uns auch, dass geistlich immer wieder Erneuerung, Ausbesserung, Umbau stattfindet. Durch den Umbau, das erleben wir ganz praktisch, werden Beziehungen gefördert. Und wir hatten am ersten Wochenende gemerkt, hey, einige kennen gar nicht die Namen von den meisten anderen. So hatten wir jetzt versucht, mit Namensschildern am letzten Wochenende zu arbeiten. Und wir lernen uns besser kennen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht vergessen werde, wie ich mit Jochen da schwitzend diese stabile und nicht nachgebende Mauer eingeschlagen habe. Das war richtig anstrengend. Ich spüre es heute noch in allen Knochen. Also das schweißt zusammen, das prägt und das bleibt in Erinnerung. Und das wollen wir auch als Gemeinde erleben durch diesen Umbau. Aber genauso ist ein Umbau auch eine Herausforderung in geistlicher Hinsicht für uns als Gemeinde. Denn man braucht viel Gebet, man braucht Vertrauen, man braucht Weisheit und viele andere Dinge, um so einen Bau zu planen, durchzuführen. Und danach auch als Gemeinde immer noch gerne in diesen Räumen zusammen zu sein. Auf der Baustelle geht auch mal was schief. Andere machen Fehler, natürlich nur andere, wir selber nicht. Wie gehe ich dann damit um? Oder wie gehe ich damit um, wenn ich merke, hey, das, was ich hier gerade gemacht habe, war total umsonst. Diese Wand, die hauen wir ein. Warum habe ich da die Fliesen davon abgekratzt? Was macht das dann mit mir und meiner brüderlichen Liebe zum Bauherrn? Oder wenn ich Erwartungen habe an andere, Erwartungen, die andere an mich stellen und die nicht erfüllt werden. Also ihr merkt, so ein Umbau hat schon ganz schön viel Potenzial in die eine und in die andere Richtung. Und darum ist es gut, dass wir als Gemeinde zusammen bauen und viele beten für den Umbau, das weiß ich. Und lasst uns auch für unsere Einheit beten, für unseren geistlichen Zusammenhalt als Gemeinde, dass wir diesen Umbau auch in der Hinsicht gut stemmen können. Wir sehen also, das Buch Nehemia mit den ganzen Herausforderungen passt sehr gut in unsere aktuelle Gemeindesituation. Und darum lade ich euch ein, die nächsten Wochen dabei zu sein und mitzuerleben und auch darauf zu achten, was Gott uns als Gemeinde vielleicht gerade durch die Betrachtung dieses Buches in unserer jetzigen Situation mitgeben möchte. Und so steigen wir jetzt ein in die ersten Verse. Ein ziemliches Kauderwelsch. Vielleicht wird es gleich noch mal besser, aber ich lese schon mal vor, ihr hört einfach zu und lasst euch nicht irritieren. Dies sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohnes Hachaljas, im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Da wird's besser. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch immer in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Nehemia dieser Mann, der von dem, um den es gerade geht, der hier erzählt, seine Erfahrungen schildert, meistens in der Ich-Perspektive durch das ganze Buch hindurch, war am persischen Hof. Und er war nicht irgendwer, ein Diener am persischen Hof, sondern er war der Mundschenk des Königs. Das erfahren wir am letzten Vers des ersten Kapitels. Und Mundschenk hört sich für uns jetzt vielleicht nach so einem Vorkoster an. Er probiert halt einfach das Essen, damit nicht der König vergiftet wird, sondern er an erster Stelle. Das war er auch, das ist richtig. Aber gleichzeitig waren die Mundschenke zu der damaligen Zeit auch mit die wichtigsten Berater des Königs. Denn sie waren ja immer vor ihm. Alle Speisen, die gebracht wurden, Tag für Tag und zu jeder Zeit, die hatte er immer zuerst probiert. Er war also immer um den Thron des Königs herum im Thronsaal präsent und war darum auch ein Berater des Königs. Hatte eine hohe Ausbildung genossen, war also nicht nur quasi der Mundschenk, sondern auch gleichzeitig Berater. Und das Persische Reich war zu dieser Zeit, zur Zeit von Nehemia, das größte, stärkste und wichtigste Reich in der ganzen damals bekannten Welt. Und das war nicht so wie heute, dass jedes Land nur eine Hauptstadt hat, sondern es gab eigentlich mehrere Machtzentren. Zu der Zeit gab es wahrscheinlich vier und eine davon war die Burg Susa. Und da haben wir gerade im Text gelesen, dass es darum geht. Nehemia hält sich gerade in dieser Burg auf, als die Boten aus Jerusalem zu ihm kommen und ihm die Nachricht überbringen. Und eine kleine Frage am Rande, wer weiß, woher man die Burg Susa noch kennt? Ich habe es hier vorne nicht verstanden. Alexander der Große mag sein, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, aber hinten habe ich es gehört, Esther. Aus dem Buch Esther, richtig. Ich glaube, es ist ungefähr 2 Jahre her, nicht ganz. Da haben wir auch das Buch gemeinsam angeschaut. Und all das, was im Buch Esther passiert, passierte auch genau in dieser Burg ein paar Jahrzehnte früher. Also da sehen wir Gemeinsamkeiten zwischen Esther und Nehemia. Und hier bekommt Nehemia Besuch von dieser Delegation aus Jerusalem und er fragt sofort, wie es der Stadt geht. Er ist ja selber auch Jude, es ist seine Hauptstadt, seine Heimat und er fragt seine Landsleute, wie geht es unserer Stadt, wie geht es den Bewohnern? Nehemia lebte ja, wie wir sehen, immer noch im Ausland, aber das Exil war schon einige Jahrzehnte zu Ende und darum sind schon einige Juden auch zurückgekehrt nach Jerusalem. Aber Nehemia ist hier geblieben, er ist Beamter des Königs und ist darum wahrscheinlich auch dort geblieben. Aber es sind nicht, wie gesagt, alle Juden auf einmal zurückgekehrt, sondern es hat sich eher so in Etappen fortgesetzt. Und ich weiß nicht, ob man es überall in der Gemeinde im Saal hier gut erkennt, aber wir sehen, dass es eigentlich so 3 Wellen der Rückkehr gab. Und das wird auf dieser Folie geschildert. Wir sehen hier zum einen, das erste ist der Wiederaufbau unter Serubabel. Serubabel war als erster zurückgekehrt und er war ein Nachkomme des Königshauses. Sein Auftrag war, den Tempel aufzubauen. Das war das Erste, was die Israeliten gemacht haben. Serubabel mit all den Leuten, die zurückgekommen sind, haben den Tempel wieder aufgebaut. Dann etwas später kam Esra. Und Esra, ihr seht es hier in der Mitte, hatte den Auftrag, den Tempel, der ja jetzt schon aufgebaut wurde, jetzt wieder mit Leben zu füllen. Er sollte quasi den Tempeldienst wieder einführen, denn Esra war ein Priester. Und das war darum seine Aufgabe. Und dann zu guter Letzt kam Nehemia, das werden wir im Laufe des Buches noch sehen, und er führt die 3. Welle der Rückkehrer an. Und sein Auftrag war es jetzt, die Stadtmauer wieder aufzubauen, damit der Tempel und die Stadt wieder geschützt ist und nicht den feindlichen Angriffen hoffnungslos ausgeliefert ist. Und wer ganz gute Augen hat und die Grafik genau lesen kann, sieht, dass zwischen Serubabel und Esdra eine Lücke von 57 Jahren klafft. Also 57 Jahre zwischen der 1. Welle der Rückkehr unter Serubabel und der 2. unter Esdra. Was in dieser Zeit in Jerusalem und in Judäa passiert ist, das wissen wir nicht. Da gibt es keine Quellen, die uns das überliefern. Was wir aber wissen, ist, was in dieser Zeit in der Burg Susa passiert ist. Denn ihr seht da drunter, genau in dieser Zeit lebte Esther. Und die Ereignisse, die im Buch Esther geschehen, die sind in dieser Zeit zwischen Serubabel und Esra passiert. Und unten seht ihr die Könige, die zuerst im babylonischen Königreich und dann später im persischen Königreich zu diesen verschiedenen Zeiten geherrscht haben. Und wer es noch weiß, zur Esthers Zeit hat König Xerxes geherrscht. Der steht da ganz, ganz unten. Er war derjenige, der Esther dann zu seiner Frau gemacht hat, nachdem er Vashti vom Königshof und aus seiner Region vertrieben hat. Und Artaxerxes war sein Sohn. Und um ihn geht es, wenn wir das Buch Esra oder das Buch Nehemia lesen. In dieser ganzen Zeit war Artaxerxes der König. Also wenn wir Nehemia weiterlesen und über den König lesen, dann müssen wir vor Augen haben, dass er der Sohn ist von dem König, der all das mit Esther erlebt hat. Also Artaxerxes hat all die Unruhen an der Burg Susa wahrscheinlich mitgekriegt oder zumindest erzählt bekommen. All das, was Haman vorhatte, den Genozid an den Juden schon damals und die Veränderung am Königshof mit Vashti und dann Esther, das hat er alles gewusst, das hat er mitgekriegt. Und das ist gut zu wissen, wenn wir jetzt weiter über sein Verhältnis zu Nehemia, Israel und den Juden lesen. Also kommen wir zurück zum Text. Nehemia hat die Nachricht bekommen von seinen Landsleuten und in Vers 4 sehen wir seine Reaktion. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Warum war er so erschüttert? Was war der Grund dafür? Er wusste ja eigentlich von den Erzählungen, dass die Babylonier damals, als sie Jerusalem eingenommen haben, alles zerstört haben. Also, dass der Tempel kaputt ist und die Stadtmauern immer noch löchrig sind, das konnte ihn ja eigentlich nicht überraschen, denn er wusste ja, dass das damals passiert ist. Aber was wir aus der Zeittafel sehen können, ist, dass Nehemia wahrscheinlich dachte, dass Esra mit all den Rückkehrern, die damals mit ihm zurückgegangen sind, nicht nur den Tempel aufgebaut hätten, den Tempeldienst wieder aufgenommen hätten, sondern dass sie es auch geschafft hätten, die Stadt wieder zu sichern. Und jetzt kommen sie zurück, 12 Jahre später, und er hört, dass in der Hinsicht leider immer noch nichts geschehen ist. Er hatte die Erwartung, dass mehr passiert wäre, dass sie fleißiger wären auf ihrer Baustelle. Aber es ist nicht passiert. Und das erschüttert ihn so tief, dass er tagelang trauerte, dass er fastet und betet. Und ich habe mich gefragt, wann waren wir das letzte Mal so betroffen, dass wir tagelang gebetet und gefastet haben? Gab es etwas im letzten Jahr, was dich so berührt hat, so bewegt hat, dass du das nicht nur in dir bewegt hast, sondern dass du gesagt hast, ich kann jetzt nicht anders, als einfach nur noch dafür zu beten und zu fasten? Aus den Zeitangaben in Kapitel 1 und Kapitel 2 kann man ableiten, dass Nehemia ungefähr 4 Monate lang gebetet und gefastet hat. Er hat wahrscheinlich nicht durchgehend gefastet, aber das war immer auf seinem Herzen. 4 Monate lang hat ihn das so bewegt, dass er nicht anders konnte, als dafür zu beten. Und ich weiß, dass es uns manchmal so geht, nach 2, 3 Tagen Gebet für eine Sache, da denken wir schon, so, jetzt reicht's langsam. Jetzt ist Gott am Zug. Er muss mal jetzt was machen. Ich habe doch meinen Einsatz gebracht. Aber wir dürfen und sollen Gott mit dem, was uns bewegt, wirklich in den Ohren liegen. In manchen Gleichnissen und Vergleichen im Neuen Testament sehen wir, dass Gott möchte, dass wir lange beten, dass wir ihm wirklich in den Ohren liegen, bis er sich überreden lässt, sage ich mal. Nach den ersten 2, 3 Tagen erhört er noch nicht. Er will sehen, wie wichtig uns das ist, dass wir uns wirklich dafür einsetzen und vielleicht auch dafür fasten. Nicht nur hier bei Nehemia, sondern auch an anderen Stellen sehen wir, dass Menschen, die tief betroffen waren von irgendwelchen Nachrichten oder Umständen, dass sie sofort gebetet und gefastet haben. Gebet und Fasten, glaube ich, bestärken sich gegenseitig, können also quasi Unterstützer sein und eine besondere geistliche Wirksamkeit entfalten. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das natürlich kein Automatismus ist. Ich bete und faste und dann habe ich Gott in der Hand. Dann muss er quasi machen, was ich sage. So ist es nicht. Aber Wie gesagt, viele Menschen in der Bibel haben gebetet und gefastet, wenn sie ein besonders großes Anliegen hatten oder wollten, dass Gott ihnen antwortet. Und als Gemeinde haben wir gesagt, dass wir dieses Jahr besonders für Menschen beten wollen, die Jesus noch nicht kennen, die nicht mit ihm unterwegs sind. Und vielleicht ist das ein Anliegen, das dich bewegt, seien es Freunde, Verwandte, Nachbarn, Kollegen, wer auch immer, Menschen, die dir nahestehen, wo du willst, dass sie nicht ohne Jesus leben und ohne Jesus sterben. Vielleicht möchtest du für sie in nächster Zeit besonders beten und auch mal für sie fasten und erwarten und hoffen, dass Gott darauf reagiert. Der Rest des Kapitels, wenn wir da jetzt weiterlesen, ist eigentlich nur ein Auszug aus dem, was Nehemia quasi in diesen 4 Monaten gebetet hat. Aber es ist ein ganz besonderes Gebet. Und obwohl es etwas länger ist, wollen wir es uns deshalb jetzt mal ganz durchlesen. Nehemia betet: Schließlich sagte ich, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich. Denn ich war Mundschenk des Königs. Das ist das Gebet des Nehemias, wie er es kurz bevor er den nächsten Schritt geht, gebetet hat. Und wir sehen in diesem Gebet, dass er mehrmals auf den Bund zu sprechen kommt, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und ein Bund ist sowas wie eine feierliche Vereinbarung oder ein Vertrag, würden wir heute vielleicht sagen. Und durch diesen Bund haben sich beide Bundespartner, sage ich mal, verpflichtet, einander treu zu sein. Auf der einen Seite ist der Bundespartner Gott selber. Und er verpflichtet sich quasi dazu, sein Volk Israel zu schützen, es zu versorgen, es zu segnen und für sie da zu sein. Und auf der anderen Seite ist da der Bündnispartner Israel. Und der verspricht oder verpflichtet sich durch diesen Bund, seinem Gott treu zu sein, nach seinen Werten zu leben und ein Volk zu sein, das ihn repräsentiert, auf ihn hinweist und ihn groß macht. Das ist der Bund, den sie geschlossen haben und die Aufgaben, die jeder hat. Und am Berg Sinai, das wissen viele, haben sie diesen Bund geschlossen, nachdem Gott sie anhand von Mose quasi aus Ägypten herausgeführt hat und zum Berg geführt hat und diesen Bund dann mit ihnen geschlossen hat. Und da hat er ihnen zum Beispiel die 10 Gebote gegeben, die zeigen, was Gott wichtig ist. Und da hat er ihnen auch die Aufbauanleitung quasi von seiner Stiftshütte gegeben, vom Zelt Gottes, sodass Gott auch sein eigenes Zelt hatte, mit dem er quasi unter dem Volk Israel wohnen konnte, mit ihnen mitreisen konnte. Und Nehemia kommt in seinem Gebet auf diesen Bund zu sprechen, denn er war zentral. Er war die Grundlage für die Beziehung, die Gott und Israel zueinander hatten. Und Gott hat von Anfang an gesagt, wenn ihr mir treu seid, wenn ihr also eure Abmachung einhaltet, werde ich meine Abmachung auch immer halten. Wenn ihr so lebt, wie ich es euch sage, werde ich euch segnen. Und das sehen wir in der Geschichte Israels. Dort, wo das Volk Israel sich nach Gottes Werten ausgerichtet hat, zum Beispiel unter König David, König Salomo, da blühte das Land auf. Es ging ihnen so gut wie nie zuvor und auch nie danach in der Geschichte Israels. Sie hatten Frieden. Sie wurden gesegnet. Sie hatten Wohlstand, Reichtum, alles, was sie brauchten. Aber Gott hat ihnen gleichzeitig auch gesagt, wenn ihr dann nicht mehr nach meinen Werten lebt, dann wird genau das Gegenteil eintreten. Dann werde ich meinen Segen wieder von euch nehmen und werde euch bestrafen. Denn wir haben einen Bund, wir haben einen Vertrag und ich halte mich an meine Abmachungen und ihr haltet euch bitte auch an eure. Gott hat also von Anfang an mit offenen Karten gespielt und gesagt, es gibt Segen und es gibt auch Strafe, es gibt Fluch. Und Israel hat jahrzehntelang, jahrhundertelang, könnte man sogar sagen, immer weiter Schritte von Gott weggemacht. Sie haben immer weniger nach dem gelebt, wie er es ihnen eigentlich im Bund gesagt hat. Sie haben seine Vorschriften mit Füßen getreten, haben sogar andere Götter angebetet. Und dann ist genau das passiert, was Gott ihnen versprochen hat. Es kam nicht aus heiterem Himmel, keine Laune Gottes, wo er gesagt hat, so, jetzt lasse ich mal die Feinde ins Land einmarschieren. Nein, er hat sie vorher gewarnt und immer wieder Propheten geschickt, um zu sagen, hey, ihr seid auf dem falschen Weg, ihr geht in die Richtung, die euch nichts Gutes bringt. Aber sie sind trotzdem immer weiter in die Richtung gegangen. Und irgendwann hat Gott gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt passiert das, was ich euch angekündigt habe. Zuerst sind die Assyrer einmarschiert in den nördlichen Teil und später dann die Babylonier in Judäa und haben alles dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben den Tempel zerstört, sie haben die Stadtmauer verbrannt und das Volk deportiert in verschiedene Länder ihres Großreiches. Und das ist auch der Grund, warum Nehemia jetzt hier im Ausland lebt. Seine Vorfahren waren quasi genau diese Leute, die Gottes Bund mit Füßen getreten haben und dann von den Babyloniern gefangen genommen wurden und nach Babylon und Nachbarländer gebracht wurden. Das war das Erbe. Das war die Last, die er quasi auf seinen Schultern getragen hat. Und mit dieser Last kniet er jetzt im Gebet vor Gott. Es war nicht die Last seines schweren Schicksals. Den Israeliten geht es so schlecht. Nein, das haben sie Gott nicht vorgehalten, denn sie wussten, sie waren ja selber schuld dran. Sie haben das auf sich geladen, wegen ihrer Schuld, wegen ihren Vergehen. Und das war die Last, die auf Nehemias Schultern lastete. Und darum hat er gebetet, um Vergebung gebeten. Und das Besondere an seinem Gebet erkennen wir genau daran. Er hat um Vergebung gebeten für seine eigene Schuld, aber auch für die Schuld des ganzen Volkes. Also nicht nur für sich, nicht nur für seine Fehler, für seine Sünden, sondern für die Sünden von ganz Israel. Das war sein Anliegen, das war das, was er im Gebet gesagt hat. Wir lesen es, Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du durch deinen Diener Mose mitgegeben hast. Er bittet um Vergebung für seine Schuld und um Vergebung für die Schuld des ganzen Volkes. Und normalerweise entschuldigt man sich ja eigentlich immer nur für die eigenen Fehler, oder? Wenn ein Dritter kommt und sich für die Fehler jemand anderes entschuldigt, kommt das irgendwie nicht so richtig an. Ich habe noch vor Augen, wie im Sandkasten, als unsere Kids noch etwas kleiner waren, immer wieder irgendwelche Rüpel da waren, die einfach alles kaputt machen, Spielsachen wegnehmen und irgendwann erbarmen sich dann die Eltern, nehmen das Kind und sagen, Entschuldigung, gehen dann zur Bank und 2 Sekunden später passiert genau dasselbe. Das Kind geht wieder zurück, macht wieder etwas kaputt und dann entschuldigt sich die Mutter oder der Vater wieder. Solche Entschuldigungen kann man irgendwie nicht ernst nehmen. Ich dachte immer, hey, bring mal deinem Kind bei, sich selbst zu entschuldigen. Aber das war für manche Eltern nicht so Zweck der Erziehung. Entschuldigung Dritter, akzeptieren wir meistens nicht so. Oder wir denken, eigentlich müsste sich doch der entschuldigen, der es ausgefressen hat, der den Fehler gemacht hat. Und eigentlich gilt auch dasselbe bei Gott. Nicht ohne Grund sind ja zum Beispiel beim Bundesschluss am Berg Sinai, über den wir schon gesprochen haben, ganz viele Opfervorschriften dabei. Gott hat gesagt, mein lieber Israelit, wenn du einen Fehler machst, dann mach bitte oder mach Gebrauch von diesem Opfer. Dann töte Tauben oder ein Schaf und dann vergebe ich dir deine Sünden. Also der Israelit wusste ganz genau, wenn ich etwas falsch mache, muss ich zum Tempel gehen und ein Opfer bringen, zumindest solange der Tempel noch da war. Also jeder musste sich für seine eigenen Fehler entschuldigen. Aber Nehemia bittet hier trotzdem um Vergebung für die Sünden des ganzen Volkes. Er entschuldigt sich bei Gott für das Volk. Darf er das? Oder anders gefragt, bringt das etwas? Bringt es etwas, dass Nehemia das hier für das ganze Volk macht? Vergibt Gott dem Volk die Sünden, weil Nehemia darum bittet? Wer sagt ja, wer sagt nein? Auf der einen Seite kann man diese Frage ganz klar mit Nein beantworten. Das funktioniert nicht. Jeder muss selbst um Vergebung bitten. Jeder ist selbst und ganz persönlich für seine Beziehung zu Gott verantwortlich. Nicht der Glaube von irgendwelchen anderen Leuten rettet mich, sondern nur mein eigener, mein persönlicher Glaube rettet mich. Bei Nehemia war es aber in verschiedener Hinsicht etwas anders, als wir heute vielleicht darüber nachdenken. Denn zum einen bittet er zwar um die Vergebung der Schuld des Volkes, aber er schließt sich selber mit ein. Er weiß, dass er, dass seine Sippe, seine Eltern, dass sie auch Teil des Problems sind, dass sie dieselben Fehler gemacht haben, dieselbe Sünde begangen haben wie das ganze Volk. Sie alle haben die Gebote Gottes missachtet. Darum spricht er immer wieder von wir und uns und nimmt ausdrücklich sich und seine Familie auch mit ein. Das andere, was bei ihm etwas anders ist, ist ja, dass das ganze Volk Israel diesen Bund mit Gott geschlossen hat. Israel ist ein Bündnispartner mit Gott. Nicht Nehemia alleine, sondern sein ganzes Volk. Er und das ganze Volk gehören zu Gottes Bund. Und darum ist sein stellvertretendes Gebet als ein Teil dieses Bündnispartners etwas anders, als wenn ich heute persönlich für meine Familie oder für unser Land beten würde. Und das Interessante ist, dass wir auch ähnliche Gebete an anderen Stellen im Alten Testament sehen. Da ist zum Beispiel König Hiskia, der auch so ein stellvertretendes Gebet für sein Volk spricht. Oder der Prophet Daniel. Und Daniel, in seinem Gebet in Kapitel 9 vom Danielbuch sehen wir viele Parallelen zu dem Gebet von Nehemia. Und eine weitere interessante Sache an dem Gebet von Daniel ist, dass er nur wenige Jahre vor Nehemia lebte. Er war auch einer von denen, die deportiert wurden, also aus Israel herausgerissen und nach Babylon geführt wurden, da, wo Nehemia jetzt auch lebt, im Exil. Und auch Daniel schon hat ein stellvertretendes Gebet für sein Volk gesprochen. Und Nehemia jetzt ein paar Jahrzehnte später auch wieder. Aber genau diese Tatsache führt dann ja wieder zu der Frage, wenn Daniel schon stellvertretend gebeten hat und jetzt nochmal Nehemia, dann bringt es ja gar nichts. Sonst, warum betet jetzt Nehemia nochmal für die Vergehen, die sie ins Exil geführt haben, wenn Daniel es doch auch schon getan hat? Kann ich das dann auf mich übertragen und sagen, ich bitte auch stellvertretend für meine Familie, für unsere Gemeinde, für unser Land um Vergebung und Gott hört das dann? Allgemein oder generell muss man ja sagen, es vergibt nur Gott die Sünden. Er ist derjenige, der zu dem Gebet Ja oder Nein sagt. Darum können wir nicht eindeutig sagen, bringt das etwas? Das können wir nicht beantworten. Er vergibt die Sünden. Und ob er dieses Gebet erhört oder wie er es erhört, müssen wir natürlich ihm überlassen. Aber interessanterweise sehen wir, dass nach dem Gebet von Daniel, genauso wie nach dem Gebet von Nehemia, in zeitlicher Nähe immer Bußbewegungen im Volk aufkommen, dass Teile des Volkes, nennenswerte Teile des Volkes, auch anfangen, wieder dieses Gebet zu sprechen, wie Daniel oder Nehemia, dass sie Gott um Vergebung ihrer Schuld bitten. Das werden wir in dieser Predigtserie auch noch im Volk Israel sehen, wie es im Nehemia-Buch beschrieben wird. Und darum könnten wir vielleicht zu dem Schluss kommen, dass Nehemias Gebet vermutlich nicht die Sünden vergeben hat des Volkes, aber dass sein Gebet dazu geführt hat, dass die anderen auch ein Stück weit ihrer Schuld erkannt haben und dann selber Gott um Vergebung gebeten haben. Das sehen wir bei Daniel und bei Nehemia. Und darum sagt Daniel auch Nehemia auch am Ende in Vers 11, ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Er betet, dass Gott sein Gebet erhört und das Gebet von all denen, die sich seinem Gebet anschließen, die sich nach Jesus, nach Gott ausstrecken und so leben wollen, wie es ihm gefällt. Dieses Gebet wird Gott erhören. Und die Frage ist dann zum Schluss, was bedeutet das jetzt für uns heute? Wie kann ich jetzt davon profitieren? Was sollen wir davon mitnehmen? Sollen wir auch um Vergebung bitten für andere? Darüber haben wir jetzt schon einiges gesagt. Und wir sehen weder im Alten noch im Neuen Testament eine Aufforderung dazu, dass wir das tun sollen. Aber ich glaube, dass wir wie so oft aus dem Alten Testament einfach herauslesen können, was Gott gefällt und uns davon inspirieren lassen und das ein Stück weit in unsere heutige Zeit übertragen dürfen. Wir sehen zum Beispiel bei Nehemia, bei Hiskia, bei Daniel, dass sie stellvertretend für eine Gruppe, zu der sie dazugehören, gebetet haben. Dass es sie so sehr bewegt hat, dass sie gebetet und gefastet haben und die ganze Gruppe vor Gott gebracht haben. Und ich glaube, das können wir davon übernehmen und es genauso tun. Stellvertretend für andere beten, zu denen wir dazugehören. Und wir dürfen dann damit rechnen, dass Gott auch das Gebet hört. Dass er es auch in irgendeiner Art und Weise erhört. Aber wie er es tut, das müssen wir ihm überlassen. Als Gemeindeleitung haben wir vor einigen Jahren von diesem Bericht aus Nehemia 1 inspiriert genau das getan. Nach einer weniger ruhmreichen Zeit unserer Geschichte als Gemeinde haben wir das Gefühl als Gemeindeleitung gehabt, wir müssen jetzt stellvertretend für unsere Gemeinde, für die Schuld, die wir auf uns geladen haben in dieser Zeit, um Vergebung bitten. Und damals haben wir uns ins Gebetszelt, manche von euch erinnern sich vielleicht noch an das Zelt, das hinten stand, wo jetzt dieser schöne Raum entstanden ist, stand mal ein Zelt, das wir als Gebetszelt aufgestellt hatten. Dort haben wir als Gemeindeleitung stellvertretend für uns als Gemeinde um Vergebung gebeten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, einige Zeit später kam dann auch in der Gemeinde der Wunsch auf, dieses Kapitel unserer Geschichte als Gemeinde dadurch zu beenden, dass wir doch sowas wie einen Bußgottesdienst veranstalten sollten. Und das haben wir dann gemacht, bevor wir den Blick nach vorne gerichtet haben, Gott gefragt haben, was er für in Zukunft für uns bereithält, haben wir so einen Bußgottesdienst gefeiert und unsere schuldbeladenen Rucksäcke damals symbolisch vor dem Kreuz ausgeschüttet und als Gemeinde um Vergebung gebeten. Und seitdem hat Gott uns ganz schön reich gesegnet. Vielleicht hätte er es auch ohne getan, das werden wir nie erfahren. Aber wir sehen, dass seitdem wir Gott um Vergebung gebeten haben, dass Gott uns immer wieder neue Geschenke gemacht hat. Und ich sage euch, damals im Zelt als Gemeindeleitung haben wir nicht im Traum daran gedacht, dass wir irgendwann diesen 100.000 Euro teuren Umbau machen. Das war überhaupt nicht real für uns. Das konnten wir uns nicht vorstellen, weil unsere Gemeinde damals ganz schön da niederlag. Aber Schritt für Schritt hat Gott uns als Gemeinde aufgebaut. Und wir dürfen heute diesen Segen sehen, erfahren und genießen, den Gott uns schenkt. Und so hat es bei uns angefangen, kann man sagen. Und genauso hat es auch bei Nehemia angefangen. Dieses Bußgebet, das er hier stellvertretend für das ganze Volk gesprochen hat, war der Anfang von all dem Guten, was in den nächsten Kapiteln entsteht. die Mauer, die gebaut wird, die gesegnete Rückkehr, es war ja eine richtige Völkerwanderung, die damals passieren musste, die mit ganz vielen Gefahren verbunden war. Alles läuft quasi, sage ich mal, wie am Schnürchen. Es gab natürlich Widerstände, es gab andere Meinungen, es gab auch Streitereien, dazu werden wir in den nächsten Wochen mehr hören. Aber das Volk hat Gottes Segen gespürt, wie all das wieder gut wurde, ein Stück weit von dem, was vorher kaputt gegangen ist. Und darum soll es dann in den nächsten Wochen auch gehen. Und ich möchte zum Schluss dieser Predigt auch nochmal eine Zeit der Stille ermöglichen. Vielleicht ist da etwas in dir gerade in Bewegung gegangen, wo du merkst, das möchte ich jetzt mit Gott besprechen. Da habe ich Fragen an ihn. Da möchte ich ihm etwas hinlegen, etwas aussprechen oder auch um etwas bitten. Dann lasst uns diese Zeit nutzen. Stehen wir auf zum Gebet und bleiben dann auch zum nächsten Lied stehen. Jesus, in der geistlichen Welt tickt alles irgendwie ein bisschen anders als in unserer sichtbaren Welt. Und ich danke dir, dass du der Herr über beide Welten bist, dass du alles in deiner Hand hältst. Und ich danke dir, dass wir durch das Alte Testament hindurch sehen dürfen, dass dein Wort hält, dass dein Wort sich immer erfüllt und das, was du ankündigst, früher oder später auch Realität wird. Und ich bitte dich, dass du uns auch immer wieder zeigst, was du uns versprichst, was du uns anbietest, den Segen, den du für uns bereithältst und dass du uns dann auch den Mut gibst, danach zu leben, so zu leben, wie es dir gefällt, wie du es für uns vorgesehen hast und wie es uns auch wirklich gut tut. Danke, dass du zu uns redest, dass du lebendig bist und dass du einen Plan für uns auch als Gemeinde und für jeden persönlich hast. Und ich danke dir, dass wir an deiner Hand Schritt für Schritt entdecken können, was du für uns bereithältst. Danke, dass du ein guter Gott bist. Amen.